Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Heute mit Teil 2 unseres Secular Outlooks, in dem wir uns speziell mit der Kapitalanlage in den silbernen 20ern beschäftigen. Mein Name ist Jan Schlumberger und zu diesem spannenden Thema habe ich mir, wie beim letzten Mal, unsere beiden Experten Dr. Max-Ole Liemen und Christoph-Georg Metz eingeladen. Moin, schön, dass ihr da seid.
Moin Jan.
Moin.
Ihr beiden, bevor wir uns mit der Kapitalanlage und ihren Herausforderungen in dem neuen Umfeld der silbernen 20ern starten, lasst uns einmal zurückblicken auf die Zeit, aus der wir gekommen sind, nämlich der Niedrigzinsphase. Das letzte Jahrzehnt war ja ein außergewöhnliches, sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch, und das ausgelöst durch die Finanzmarkt- und Schuldenkrise von 2007 bis 2009. Denn dadurch sind wir erstmals seit der großen Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, getrieben durch die massive Überschuldung privater Haushalte, in das Risiko eines Abrutschens in eine Deflation geraten. Vielleicht für alle neuen Hörer und Hörerinnen: Deflation ist genau das Gegenteil von Inflation, also ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Das klingt zwar erstmal für Verbraucher nicht verkehrt, bedeutet aber, dass am Ende mehr Waren und Dienstleistungen als Käufer am Markt sind und ergo die Menschen am Ende durch ausbleibende Lohnentwicklungen nicht mehr bereit sind, diese zu konsumieren oder schlichtweg nicht mehr in der Lage dazu sind. In den 30er Jahren, also nach dem Schwarzen Freitag, führte genau dies zu Massenarbeitslosigkeit und einem deutlichen Rückgang der Weltwirtschaftsleistung. In dem Bestreben, eben genau dieses dominierende Risiko der Deflation zu verhindern, senkten die Zentralbanken die Leitzinsen und schwemmten die Märkte mit Liquidität. Damit haben sie unter anderem das Preisniveau von Sachwerten angehoben oder, mal ganz einfach gesagt, die Bewertung von fast allen Anlageklassen, Aktien, Anleihen oder Immobilien, sind deutlich gestiegen und gleichzeitig ist der Preis des Geldes, also die Zinsen, sind deutlich gesunken. Dazu gibt es ganz einfache mathematische Modelle, wie zum Beispiel die Barwertmethode, die diesen Effekt sehr gut zeigen. Da möchte ich aber heute nicht genauer darauf eingehen. Besonders die Anleger von Sachwerten, wie zum Beispiel Aktien von Wachstumsunternehmen, konnten sich aber in dieser Zeit über weit überdurchschnittliche Renditen freuen. Ein Nebeneffekt davon, dass nahezu alle risikobehafteten Vermögenswerte gestiegen sind und Schwankungen zusätzlich künstlich eingeengt wurden, ist, dass das aktive Portfoliomanagement in den vergangenen fast 10 Jahren kaum einen Mehrwert oder mehr als 10 Jahren kaum einen Mehrwert gegenüber passiven Investitionsstrategien wie zum Beispiel ETFs generiert hat. Und folglich ist immer mehr Geld in genau diese ETFs oder passiven Investitionsstrategien geflossen. In der Niedrigzinsphase wuchs die globale Wirtschaft im Durchschnitt um 2,6% pro Jahr. Und jetzt, bestärkt durch die Covid-Krise, aber auch die aktuellen geopolitischen Herausforderungen oder Verwerfungen, gehen wir in die silbernen 20er über. Das haben wir in Part 1 des Podcasts schon beschrieben, und zwar mit genau den neuen Herausforderungen und Chancen. Es geht eben nicht mehr darum, nur diese eine Herausforderung, nämlich die der Deflation zu bekämpfen, sondern ein ganzes Potpourri deren. Eine der ersten Entwicklungen sehen wir bereits jetzt und haben wir auch seit dem letzten Jahr schon gesehen. Und das ist das Thema: der Zins ist zurück und damit auch die Inflation. Und damit möchte ich an einen unserer beiden Experten, nämlich den Experten genau für dieses Thema, übergeben. Der Preis des Geldes ist zurück, Max-Ole. Was bedeutet das denn für die Anlageklasse der Anleihen?
Ja, vielen Dank. Da übernehme ich doch mal direkt. So, was bedeutet das Ganze für die Anleihen? Wie du schon richtig sagtest, nach der Finanzkrise, Geldschwemme, ja, Geldliquiditätsengpässe. Was hatten die Zentralbanken gemacht? Die Zentralbanken sind dazu übergegangen, sogenannte groß angelegte Anleihekaufprogramme durchzuführen. Bedeutet, sie haben versucht, die langfristigen Renditen runterzusetzen, indem sie im großen Maße Anleihen gekauft haben, sich die in ihre Zentralbankbilanz gepackt haben. Durch die höhere Nachfrage sind dann die Preise gestiegen und damit die Renditen gesunken. Die bewegen sich immer gegenläufig. Das haben die Zentralbanken gemacht. Was ist jetzt passiert? Warum sind die Renditen plötzlich wieder angestiegen? Wenn man sich so eine Rendite vorstellt, was ist so ein Bond eigentlich? Ja, ich gebe einen Bond aus und sage, okay, ich gebe dir in 20 Jahren 100 Euro. Ja, dann haben wir wieder die Barwertmethode von dir. Und das, womit ich entschädigt werde, ist eben genau der Zinssatz. Und wie setze ich das zusammen? Diese Prämie, die ich bezahle, dieser Zinssatz, der hat ganz viele unterschiedliche Komponenten, die man dabei berücksichtigen muss. Unter anderem hat man die sogenannte Laufzeitprämie. Ja, also ich verzichte heute auf Konsum, gebe dir das Geld heute, bekomme es dann irgendwann in der Zukunft zurück. Wie ist der Mensch gepolt? Der will am liebsten immer alles sofort und jetzt haben, ja, um den dazu zu bringen, was später im Empfang zu nehmen, muss man ihn halt entschädigen. Wir haben also diese Laufzeitprämie. Da fließen ganz unterschiedliche Faktoren rein. Bei der Schuldenkrise in Europa hatten wir ja gesehen, Griechenland und Deutschland, da sind die Renditen deutlich auseinandergelaufen zwischen der deutschen Staatsanleihe und der griechischen Staatsanleihe. Und da war unter anderem einer der Hauptgründe das Ausfallrisiko. Ja, Geld in Griechenland zu investieren war unsicherer als in Deutschland. Ja, und wenn man so ein Ausfallrisiko hat, dann ist dementsprechend auch die Laufzeitprämie höher. Anderer wichtiger Faktor, Inflation. Ja, ich möchte natürlich, wenn ich Geld anlege, soll das Geld am Ende mehr wert sein als zu Beginn. Bedeutet also, wenn Inflation da ist, ja, und ich lege beispielsweise, habe ich einen Zinssatz von 1%, aber die Inflation ist bei 2, dann habe ich eine negative Rendite von minus 1%. Ja, würde ich das machen? Kommt drauf an, komme ich gleich auch nochmal zu. Aber prinzipiell ja erstmal nicht. Wenn es nicht sein muss, ja, dann verlange ich eine Inflationsprämie. Und wie wir schon gesagt haben, in den silbernen 20ern, Inflation wird höher sein, unserer Ansicht nach. Bedeutet also auch, dass diese Inflationsprämie höchstwahrscheinlich wieder zurückkommen wird und schon mal daher für höhere Renditen auf den Anleihenmärkten sorgen wird. Dann anderes wichtiges Thema, die Risikoprämie, die daraus resultiert, dass zum einen die Welt generell risikohafter wird. Wir haben darüber diskutiert, über den globalen Süden gegen den globalen Norden. Ja, wo lege ich mein Geld an? Wo kann man es anlegen? Ja, also hier wieder ganz viele unterschiedliche Gefahren, aber auch wieder vor allem länderspezifische Risiken, Schuldenkrisen. Ja, also da die Gefahr mit der ausufernden Staatsverschuldung hatten wir ja beim letzten Podcast auch besprochen. Also das fließt auch in die höheren Renditen ein. Dann haben wir auf der einen Seite also diese Staatsanleihen. Die werden natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen nachgefragt. Also wir haben jetzt nicht nur dieses reine Renditemotiv, sondern man hat jetzt auch in den letzten Jahren noch immer mehr dieses Motiv der Sicherheit gesehen. Ja, wir kennen alle die deutschen Staatsanleihen oder die Schweizer Anleihen als sicherer Hafen. Ja, da hat man auch noch während der Finanzkrise und danach selbst zu negativen Renditen sein Geld geparkt. Ja, also da hat man einen Effekt gehabt, der eben, obwohl man langfristig angelegt hatte, das auch zu einer negativen Rendite gemacht hat. Das wären so die Gründe für die Staatsanleihen. Wenn wir jetzt noch auf die Unternehmensanleihen draufschauen wollen, da haben wir auch gehört, Deglobalisierung im letzten Podcast haben wir ausführlich drüber gesprochen. Da auch wieder Länderrisiken, was ist mit Zöllen, was ist mit dem Rechtsstaat in dem Land, wo ich investiere. Also da auch die Unternehmen, ja, die können auch durchaus Probleme bekommen durch Protektionismus. Ja, das bedeutet, dass in dem Fall das unternehmensspezifische Risiko höher sein wird. Und was machen die Marktteilnehmer? Die erwarten dann natürlich auch eine höhere Verzinsung dafür, dass sie eben dieses höhere Risiko auf sich nehmen. Und das sind wirklich sehr viele Gründe, die dafür sprechen, dass die Renditen dann auf den Anleihen dementsprechend auch in den silbernen 20ern dann dementsprechend höher ausfallen werden, als wir es in der Liquiditätsschwemme in der Zeit nach der Finanzkrise und auch während der Corona-Krise gesehen haben.
Mhm. Das heißt, höhere Ausgleichsansprüche in Anführungsstrichen gegenüber Inflation, Länderprämie, Risikoprämien, gleich höhere Renditen dann auf Seiten der Unternehmens- und auch Staatsanleihen. Das habe ich verstanden und nehme ich mit. Gönn uns doch nochmal ein Wort dazu, wie es über die Laufzeiten aussehen wird. Aktuell sehen wir ja eine Zinskurve, die invers bis flach ist. Wird sich das in Zukunft auch in den silbernen 20ern wieder normalisieren? Das heißt, werden langfristige Zinsen wieder deutlich über den kurzfristigen Zinsen liegen?
Ja, davon gehen wir aktuell aus. Die Gründe, wie gesagt, sehr viele, viele volkswirtschaftliche Gründe, wie wir im letzten Podcast auch besprochen haben. Ich werde die jetzt nicht nochmal alle wiederholen. Ja, da sind wir ja zu der Erkenntnis gekommen, dass die Welt A risikobelasteter wird, dass Inflation höher sein wird und dass es durchaus Schuldenthematik auch wieder an Brisanz gewinnen wird. Von der Seite her gehen wir davon aus, dass sich tatsächlich das hintere Ende der Zinsstrukturkurve nicht jetzt 1:1 wieder mit den Zinsen in kurzfristigen runtergehen wird. Also wir haben nicht so eine Parallelverschiebung nach unten, wenn die Fed und EZB jetzt ihre Zinsen senken, sondern wir erwarten in der Tat, dass sich die Zinsen am längeren Ende dann dementsprechend etwas höher ausfallen und man so eine schöne klassische Zinsstrukturkurve hat, wie man sie aus den Lehrbüchern kennt. Mhm. Also unten dann gering bei den niedrigen Zinsen, ja, und dann langsam ansteigend und dementsprechend dann bei den längeren Laufzeiten eine höhere Verzinsung.
Eine Frage noch, wenn wir jetzt von höheren Renditen sprechen, die Anleger und Anlegerinnen erwarten für das Leihen ihres Geldes, bedeutet das ja auf der anderen Seite auch höhere Refinanzierungskosten für Unternehmen? Bedeutet das dann dementsprechend auch höhere Risiken bei den Unternehmen, also sprich Ausfallrisiken? Wie bewertest du das?
Ganz genau. Höhere Kosten für die Finanzierung bedeuten niedrigere Gewinne. Und durch die höheren Kosten kann die Finanzierung gefährdet sein und das Kreditausfallrisiko dementsprechend steigen. Also prinzipiell natürlich erstmal für die Unternehmen schlecht, die sich vor allem über Fremdkapital finanzieren. Für Unternehmen, die sich über Aktien finanzieren, könnte das Ganze ein bisschen anders aussehen. Aber wenn man einen hohen Schuldenstand hat und den eh schon hat und dann die Zinsen steigen und man muss sich nochmal refinanzieren, Ja, dann kann sich das selbstverständlich auch auf die Gewinnmargen durchschlagen, kann dann dementsprechend auch wirklich dann zu Problemen in der Finanzierung kommen. Und deswegen würde ich es gar nicht ausschließen wollen, dass die höheren Zinsen auch für die Unternehmen durchaus belastend sein können.
Das heißt hier dann wahrscheinlich auch nochmal, aber da kann Christoph sonst als Portfolio-Manager später bestimmt nochmal drauf eingehen, auch nochmal das Thema aktives Managen, aktives Steuern wahrscheinlich nochmal als zentrales Element. Du hast eben gerade schon einmal die Refinanzierung über Aktien angesprochen. Genau das ist auch der zweite große Block, auf den wir gleich eingehen wollen. Dazu gerne von dir, Christoph, gleich etwas dazu. Ich hatte ja in der Einleitung gesagt, gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnt, was darüber hinaus. Ich glaube, die Renditen da waren mehr als überdurchschnittlich, haben sämtliche großen Indizes ausperformt. Wie siehst du das für die silbernen 20er, die Anlageklasse Aktien insgesamt, aber auch speziell nochmal dieses Thema Stil, Anlagestil?
Ja, also insgesamt, um vielleicht nochmal das, was wir Max-Ole gesagt hat, ein bisschen abzurunden. Wir erwarten eine Renditeerwartung jetzt für Staatsanleihen, für deutsche Staatsanleihen zwischen, je nachdem, was für eine Laufzeit man nimmt, 2,5 und 3% PA bei den nächsten 10 Jahre. Für Aktien liegt die ungefähr bei 6%. 6% ist das viel, ist das wenig? Ich glaube, man muss es immer versuchen einzuordnen, ne? Wenn man sich das anschaut, wie war das in den letzten 10 Jahren nach der Finanzmarktkrise, also zwischen 2010 und 2020? Da hat sich der MSCI im Jahr im Durchschnitt mit 11,5% nach oben bewegt. Also eine positive Performance, 11,5% PA. Guckt man sich allerdings die 10 Jahre vor der Finanzmarktkrise an, also zwischen 2001 und 2010, da lagen wir bei minus 0,8%.
Pro Jahr.
Also liegen wir irgendwo dazwischen. Das ist, mir würde sagen, eher moderat. Wenn man sich das ganz lange anschaut, also seit 1900 bis 2020, dann haben sich globale Aktienmärkte, haben die im Schnitt ungefähr pro Jahr 8,2% gemacht. Also ja, wir sind eher etwas moderater bei unserer Schätzung. Warum sind wir moderater? Ja, ein Grund hat Max-Ole ja gerade eben genannt, wir haben höhere Zinsen. Und höhere Zinsen heißt erstmal auch, dass Fremdkapital für Unternehmen teurer wird. Also sprich, meine Gewinne werden gemindert, wenn ich Fremdkapital aufgenommen habe, weil ich ja mehr Zinszahlung leisten muss. Das ist das Allererste. Das Zweite, das hier relativ wichtig ist, ist, und das war das, was eigentlich die Märkte, die Aktienmärkte jetzt in den letzten 10 Jahren maßgeblich getrieben hat, das sind die Bewertungen. Also man kann feststellen, dass wenn man zum Zeitpunkt T eine hohe Bewertung hat in Aktien, ja, dass man dann normalerweise in den darauffolgenden 10 Jahren eher eine sehr moderate bis sogar negative Entwicklung hatte bei den Aktien. Wir haben momentan eine sehr, sehr hohe Aktienbewertung, vor allem in den USA. Und zwar, wenn man sich das mal genau anguckt, und das habe ich mal gemacht, so seit den 50er Jahren, ja, dann kann man sagen, aktuell ist es so, dass wir nur in, na, rund 5 bis 10% der Zeit zwischen 1950 und heute eine höhere Aktienmarktbewertung hatten als heute. Wir sind nicht ganz so hoch wie während der Internetblase, aber wir sind da gar nicht so weit von weg. Also ja, ne, das spricht dafür, dass man eigentlich eher eine niedrigere Aktienmarktentwicklung erwarten dürfte. Das nächste, was nochmal wichtig ist, und das spielt nochmal auf die Gewinnentwicklung ein, das sind die Gewinnmargen. Gewinnmargen, ich habe einen Umsatz, dann kommt eine Marge drauf und nach der Marge habe ich eben das Gewinnwachstum. Und diese Margen, die sind aktuell relativ hoch. Vor allem in den USA relativ hoch, historisch gesehen relativ hoch. Und wir glauben eben, dass die Margen in den nächsten Jahren eher nach unten gehen dürften. Und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, ich habe höhere Personalkosten. Warum? Wir haben Bevölkerungsalterung und wir sehen ja, der Arbeitsmarkt ist relativ fest, sprich, es gibt sehr, sehr starke Lohnforderungen. Das zweite ist, das hatten wir gerade eben angesprochen, das ist, dass ich eine höhere Finanzierungskosten habe. Das drückt mich natürlich auch. Und das dritte, was jetzt noch dazu kommt, ist, dass die globalen Lieferketten ja nicht mehr so gut funktionieren. Das haben wir ja im ersten Podcast gelernt mit der, in Anführungszeichen, Deglobalisierung. Also man versucht ja eben schon ein Stück weit diese Lieferketten, die man mit viel Mühe aufgebaut hat, so ein Stück weit zurückzudrehen. Und das führt dazu, dass eben ich nicht mehr ein oder zwei Zulieferer habe, sondern vielleicht mehr Zulieferer, nicht mehr nur aus einem Land, sondern vielleicht aus vielen, vielen Ländern. Und das macht das Ganze natürlich teurer. Also das drückt mir auf den Margen. Also im Großen und Ganzen mehrere Punkte, die jetzt erstmal negativ sind. Einer, der nicht mehr positiv ist, sondern vielleicht auch eher negativ sein wird in den nächsten Jahren, das ist die Steuerentwicklung. Wenn man sich die letzten 40 Jahre in den USA anschaut, dann sieht man eben, dass die Unternehmenssteuern deutlich gefallen sind. Mittlerweile, das hat Max Ole ja letztes Mal schön ausgeführt, haben wir einen deutlichen Anstieg der Staatsverschuldung auch in den USA und mit einhergehend einen deutlichen Anstieg der Zinszahlungen für den Staat. Mhm. Und die Finanzierung des Staates funktioniert ja normalerweise über Steuern. Also kann man davon ausgehen, dass die Steuern in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher nicht mehr stark fallen werden, sondern vielleicht sogar wieder anfangen werden zu steigen. Und auch das wird nochmal ein Punkt sein, der die Gewinne bei Unternehmen schmälern würde. Es gibt aber auch positive Punkte und deswegen haben wir eben hier keine negative Zahl für die Erwartung der Rendite für die nächsten 10 Jahre, sondern eine positive Zahl. Ja, es gibt auch Punkte, die gut sind. Und der eine Punkt ist, wir werden wieder, und du hattest es am Anfang angesprochen, ein positives nominales Wachstum haben. Und dieses positive nominale Wachstum wird wahrscheinlich sogar ein bisschen höher ausfallen als in dem Jahrzehnt nach der großen Finanzkrise. Höher vor allem, weil wir auch eine höhere Inflationsrate haben werden. Ja. Und wenn ich ein höheres nominales Wachstum habe insgesamt, dann kann ich davon ausgehen, dass auch mein Umsatzwachstum bei dem Unternehmen eher höher sein dürfte. Und das wirkt sich positiv aus. Und deshalb denken wir, dass wir schon ein vernünftiges Gewinnwachstum in den nächsten Jahren haben werden. Moderat, aber vernünftig, positiv. Ja, und das führt eben dazu, dass man sagt, ja, man wird doch insgesamt wahrscheinlich eine positive Aktienmarktentwicklung haben. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ja, wie ist denn das dann mit Stilrichtungen oder innerhalb der Aktien, ne? Wenn man so rein fokussiert, ne? Also man die Lupe reinfährt, in Anführungszeichen, das Mikroskop mal ein bisschen schärfer stellt, wie sieht es dann aus mit den Aktien? Mit der Deglobalisierung und mit zunehmendem Wachstum gibt es wieder Branchen, die attraktiver geworden sind. Und wir haben das in unserer Broschüre genannt, The Old Economy is Back. Also was ist Old Economy? Old Economy ist zum Beispiel Industrie, das sind Banken, das sind Versager. Ne? Das sind viele Sektoren, die man in den letzten 10 Jahren nicht angeguckt hat, die aber mittlerweile wieder attraktiv werden, weil sie wieder Geld verdienen können. Positives nominales Wachstum heißt und höheres nominales Wachstum heißt, es gibt viele Unternehmen, die jetzt wieder Geld verdienen können, die vielleicht in den letzten 10 Jahren wirklich, wirklich Probleme hatten, Geld zu verdienen. Ja? Dazu gehört die Industrie. Warum? Weil wenn man eben einen Teil der Lieferketten wieder zurückholt oder einen Teil der Produktion wieder zurückholt nach Deutschland, dann muss die hier wieder aufgebaut werden, die Produktion. Und dafür brauche ich Industrie. Max Ole sprach vorhin von der Zinsstrukturkurve. Eine positive Zinsstrukturkurve und positive Zinsen sind wichtig für Banken. Banken verdienen Geld durch die Fristentransformation. Ich leihe mir Geld kurz aus und verleihe es dann wieder längerfristig und über den Zinsbrett, also über die Zinsmarge, verdiene ich Geld. Das wird wieder attraktiver. Das war super unattraktiv in den letzten 10 Jahren, in denen ich extrem niedrige Zinsen hatte und in denen ich eigentlich auch nur mit sehr, sehr niedrigen Zinsen verleihen konnte. Also auch das wieder ein Sektor, der wieder interessanter wird. Und man hat auch gesehen in den letzten Jahren, die Banken haben sich ja teilweise ganz prächtig entwickelt. Wenn man so ein bisschen in die Faktoren reingeht, wie man das so schön nennt, also Substanzwerte, Wachstumswerte, dividendenstarke Titel. Auch da werden wir wahrscheinlich Veränderungen sehen. Was sich gut entwickelt hat in den letzten 10 Jahren oder in 10 Jahren nach der Finanzmarktkrise, waren vor allem Wachstumstitel. Warum? Und zwei ganz einfache Gründe. Wachstum war rar, also hat man für die Unternehmen, die ein gutes Gewinnwachstum hatten, eine Prämie bezahlt. Art 1 und Art 2. Du hattest es am Anfang so ein bisschen angesprochen, die Barwertmethode. Barwertmethode heißt, ich zinse ja, wenn ich ein Finanzinstrument oder ein Finanztitel kaufe, zinse ich das ja ab. Mit einem Zins, normalerweise mit einem risikolosen langfristigen Zins. Risikolos deshalb, weil eben da keine Ausfallwahrscheinlichkeit besteht, normalerweise so. Dieser Zins ist durch das, was Ole vorhin beschrieben hat, nämlich durch diese massiven Anleihekaufprogramme, sehr, sehr stark nach unten gedrückt worden. Und dadurch sind Unternehmen, die ihre Gewinne in weiter Ferne haben, und das sind eben nun mal Wachstumsunternehmen, bevorteilt gewesen. Deren Preise sind, man kann es wirklich so sagen, durch die Decke gegangen. Mhm. Jetzt haben wir wieder höhere Zinsen. Dadurch sind Gewinne, die in der fernen Zukunft liegen, nicht mehr ganz so attraktiv. Man wird sich wieder ein bisschen stärker auf die Gewinne fokussieren, die da sind. Und, das hatten wir auch gesagt, wir gehen ja davon aus, dass es wieder mehr Fluktuation in der Wirtschaft gibt. Also sprich, es wird wieder mehr Rezessionen geben. Man wird wahrscheinlich die Zukunft nicht mehr ganz so genau vorhersagen können. Es ist mehr Unsicherheit da. Und bei der Unsicherheit gilt ja der alte Satz, lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also lieber die Dividende auf dem Depot als mögliches Gewinnwachstum in irgendeiner Aktie. Das, denken wir, das macht dann Dividendentitel wieder attraktiver. Mhm. Was man auch sagen muss hierzu, und da hat Max Ohle eine richtig tolle Auswertung mal gemacht, Wir haben uns mal angeguckt, wie setzt sich eigentlich die Aktienmarktentwicklung zusammen? Also wie kann man ableiten, warum jetzt ein Aktienmarktindex um x Prozent gestiegen ist? Und das kann man auseinandernehmen, indem man sagt, man guckt sich an, wie viel Prozent davon machen die Dividenden aus, wie viel Prozent machen die Gewinne oder das Gewinnwachstum aus und wie viel Prozent macht die Bewertungsexpansion aus. Bewertungsexpansion heißt einfach, es wird alles teurer. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man über eine Spanne von 50 Jahren, nämlich zwischen 1974 und 2024, dass die Bewertungsexpansion eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, sondern das Wichtige für den Anstieg der Aktienindizes waren die Gewinne, das Gewinnwachstum. Mhm. Ungefähr 75%. Mhm. Und der zweite Punkt, das waren schon die Dividenden. Die haben nochmal rund 25% des Total Returns, also der Rendite, erklärt. In den letzten 10 Jahren nach der Finanzmarktkrise war das ganz anders. Da hat die Bewertungsexpansion ungefähr 45% erklärt. Also nur das teurer werden hat 45% erklärt von dem Total Return, also von der Rendite bei Aktien. Und wir glauben, dass wir wieder eher in die Richtung der alten Werte kommen, dem langfristigen Durchschnitt kommen. Das heißt, dass Gewinne wieder wichtiger werden, aber auch, dass die Dividenden wieder wichtiger werden. Mhm. Und das ist so der zweite Grund, warum wir sagen, ja, Dividendentitel werden wieder richtig attraktiv.
Ja, sehr spannend. Ein Punkt, den ihr auch noch beschreibt, das ist das Thema Rohstoffe, auch für die Portfoliostrukturierung und das Bilden eines Portfolios auch wichtiger werden wird. Warum ist das so?
Was wir ja im ersten Podcast so ein bisschen erklärt haben und was du auch jetzt beim Anteasern so ein bisschen erklärt hast, ist, dass wir wieder Risiken haben werden, die aus mehreren Ecken kommen. Das größte Risiko, das wir hatten in der Dekade nach der großen Finanzkrise, das war eben eine Deflation zu fallen. Warum? Weil wir eine massive Überschuldung der privaten Haushalte hatten. Wir hatten andere Risiken, klar, Klimawandel war schon ein Risiko, die Überschuldung war ein Risiko, der Protektionismus war ein Risiko. Aber das war das maßgebliche Risiko und danach hat sich auch die Zentralbankpolitik ausgerichtet. Wir haben jetzt mit 2022 gelernt, dass es doch ein Risiko gibt, das die letzten 10 Jahre so ein bisschen weg war, das jetzt wieder zurück ist. Nämlich das Inflationsrisiko. Und wir wissen eben, dass Rohstoffe und vor allem Gold in der Vergangenheit sich relativ gut angeboten haben, um diesem Risiko positiv zu entgegnen. Also sprich, wenn man sich die 70er Jahre anschaut, dann hat sich Gold sehr, sehr gut entwickelt. Und die 70er Jahre war eine Phase, in der wir sehr hohe Inflationsraten hatten. Mhm. Der zweite Punkt, den man bei Rohstoffen nennen muss, und das hatten wir auch im Podcast letztes Mal erzählt, und Max Uhl ist da auch tiefer drauf eingegangen, das ist, dass wir Strukturbrüche haben. Und diese Strukturbrüche, wie zum Beispiel die Energiewende, aber auch die Idee, dass man eben einen Teil der Produktion wieder zurück ins Land holt, ja, plus der Punkt, dass wir eben jahrelang, vor allem in Deutschland, jahrelang nicht in unsere Infrastruktur, dass nur sehr, sehr wenig unsere Infrastruktur investiert haben. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis. Jeder, der Zug fährt, weiß, wie das ist momentan. Es ist die Verspätung, die wir haben momentan oder teilweise auch die Totalausfälle von manchen Zugstrecken zeigen. Ja, da wird viel zu wenig gemacht. Diese Punkte Energiewende plus ich hole die Produktion zurück in mein Land plus ich muss wieder in die Infrastruktur investieren, führen dazu, dass wir wieder relativ viel investieren müssen insgesamt. Und zwar investieren in Infrastruktur. Und Infrastruktur in dem Bereich, vor allem bei Energiewende, heißt zum Beispiel Stromkabel. Und Stromkabel stehen nun mal aus Kupfer. Also ja, auch da sieht man, ja, Rohstoffe werden wieder wichtig, weil Infrastrukturinvestments anstehen. Mhm. Bei Gold kommt noch so ein zweiter Punkt dazu. Das ist kein typisches Investmentgut, das man jetzt für Infrastruktur braucht. Dafür ist viel zu teuer, auch wenn es ein ganz, ganz toller Leiter ist. Aber Kabel aus Gold zu machen, wäre ein bisschen teuer. Aber was bei Gold interessant wird, ist, und das war das, was wir letztes Mal mit der Geopolitik angesprochen hatten, es gibt immer mehr Länder innerhalb der BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, die unabhängiger werden wollen von den USA. Und in der Vergangenheit war es so, dass diese Länder ihre Leistungsbilanzüberschüsse oder ihre Handelsüberschüsse investiert haben in US-Staatsanleihen. Man sieht aber jetzt in den letzten 3-4 Jahren eine sehr, sehr starke Bewegung der Zentralbanken dieser Länder, immer stärker auch in Gold zu investieren, um eben die Abhängigkeit von den Amerikanern und vom US-Dollar so ein bisschen zu reduzieren.
Mhm. Vielen Dank für die Ausführungen zu den Rohstoffen. Max Ole, was hast du zum Thema Gold noch hinzuzufügen?
Ach, zum Thema Gold hätte ich noch ganz viel dazu zu fügen. Schon ein bisschen her, dann saß ich hier mit dir und Bernd Schimmer, auch in einem Podcast zu unserem Anlagetrend, den wir geschrieben hatten, und der war ja auch zum Thema Gold. Und da sind die ganzen Ausführungen von Christoph und auch noch viele weitere Einblicke und kleine Anekdoten und Geschichten sind dort auch alle in diesem Gold-Podcast drin verpackt.
Gerne nochmal reinhören, der ist
ja auf jeden Fall.
Stimmt, sehr guter Hinweis. So, jetzt haben wir die drei großen Klassen einmal durch. Wir haben die Anleihen, wir haben die Aktien, wir haben die Rohstoffe. Daraus resultiert die Frage, und ich bin mir sehr sicher, ihr wisst, was auf euch zukommt. Wie baue ich denn jetzt aus diesen Einzelteilen, wie baue ich eigentlich ein optimales Portfolio, um mich für die silbernen 20er resilient, aber vielleicht auch ertragsreich resilient? Ich habe verstanden, wir haben einige mehr Herausforderungen, die auf uns zukommen. Wie baue ich denn da ein optimales Portfolio, um mich da vernünftig aufzustellen?
Wir haben uns jetzt die ganze Zeit über Renditen und über die Erwartung von Renditen unterhalten. Also wie über die Erwartung, wie steigern sich denn verschiedene Anlageklassen im Wert über die nächsten 10 Jahre. Wenn wir ein Portfolio bauen, brauchen wir aber 3 Bestandteile. Wir brauchen Ertragserwartungen, also Renditeerwartungen. Wir brauchen die Schwankungsbreiten dieser Instrumente, also die Volatilität. Und wir brauchen, das ist ganz wichtig für die Diversifikation, wir müssen verstehen, wie sich diese verschiedenen Anlageklassen gegeneinander verhalten, also wie die sich bewegen gegeneinander. Das nennt sich dann die Korrelation. Ne? Also schwanken die sehr stark miteinander oder schwanken die weniger stark miteinander. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann muss man sagen, das hängt immer vom volkswirtschaftlichen Umfeld ab, wie die Korrelation und wie auch die Schwankungsbreiten sind. Mhm. Bei der Schwankungsbreite würde ich sagen, je höher die Unsicherheit, desto höher muss auch die Schwankungsbreite sein. Je weniger ich nach vorne schauen kann, je weniger mein Blick in die Weite schweifen kann, desto weniger Vertrauen kann ich auch in meinen Weitblick haben und desto höher ist meine Unsicherheit und die drückt sich eben durch die Schwankungen aus. Ja, also wir gehen davon aus, dass wir eben dadurch, dass wir wahrscheinlich in der Zukunft wieder mehr Rezession haben, kürzere Wirtschaftszyklen haben und mehr Unsicherheit haben, dass die Schwankungsbreiten vor allem bei risikobehafteten Anlagen wie zum Beispiel Aktien, aber auch hochverzinslichen Anleihen, dass die wieder höher sein dürften. Der zweite Punkt sind die Korrelationen. Und auch die Korrelationen hängen vom Umfeld ab. Ja, wir hatten eine relativ niedrige Korrelation und sogar eine negative Korrelation zwischen Aktien und Renten in dem Jahrzehnt nach der großen Finanzkrise. Also sprich, wenn die Aktienmärkte gefallen sind, dann sind die Renten normalerweise gestiegen im Wert und vice versa. Und das lag daran, dass jedes Mal, wenn die Aktienmärkte gefallen sind, die gefallen sind, weil man Angst hatte vor einer Rezession. In einer Rezession geht man in den sicheren Hafen und sicherer Hafen heißt Rente. Und man wusste, wenn da eine Rezession kommt, dann wird es ganz sicher eine Rezession sein, die nicht mit Inflation begleitet werden sein wird, wie zum Beispiel in den 70er Jahren. Deswegen war Rente eigentlich genau das richtige Mittel. In der Zukunft wissen wir das nicht mehr so genau. Wir haben ja gesagt, zu dem Risiko Deflation, das wir hatten in dem Jahrzehnt nach der großen Finanzkrise, ist eben das Risiko Inflation wieder zugekommen. Und es sind noch viele andere Risiken dazu gekommen. Deswegen wird es schwerer werden, in den nächsten 10 Jahren ein stabiles Portfolio aufzubauen, wenn ich nur wenige Anlageklassen drin habe. Art 1. Art 2 sollte ich nicht, und das macht man ja sehr gerne, wenn man Portfoliooptimierung betreibt, also man versucht, ein optimales Portfolio zusammenzustellen, man sollte wahrscheinlich nicht auf die Korrelation der letzten 10 Jahre zurückgreifen, weil die letzten 10 Jahre, die waren wahrscheinlich ganz anders als das, was auf uns zukommt. Das war das Thema in dem ersten Podcast. Sondern ich muss unter Umständen mir eine Vergleichsperiode suchen, die dem eher entspricht. Ja, das wird irgendwas sein zwischen 70er, 80er und 90er Jahren. Ne? Irgendwas um den Dreh, würde ich mal sagen. Ne? Das sind die Korrelationen, die eher relevant werden, als jetzt die letzten 10 Jahre, die ziemlich einzigartig waren. Mhm. Aber ich glaube, Max Ole hat da sicherlich auch noch einiges zu sagen. Deswegen übergebe ich mal.
Genau, was ich noch sagen würde jetzt, was auf jeden Fall auch noch wichtig ist, genau, du hattest es ja gesagt, zum Beispiel, dass manche Assetklassen ihre Funktion ändern, zum Beispiel auch bei Gold konnte man das ja auch immer gut sehen, dass man eine Zeit lang hatte, dass Gold diesen Inflationsschutzfunktion hatte, dann hatte Gold irgendwie Anfang der 20er dann die Funktion, dass sie gegen eine negative Realrendite schützen sollten. Dann hatte man Schutz vor geopolitischen Risiken als sicherer Hafen. Also bei Gold sieht man ja auch zum Beispiel ganz stark, dass es sich immer ändert. Und was da vielleicht auch noch 2 ganz nette Eigenschaften sind, jetzt nicht nur goldspezifisch, was du auch sagst, dass diese Korrelation auch teilweise von den Schocks abhängen, die die Wirtschaft oder die Unternehmen eben auch treffen. kann zum Beispiel sein, dass Gold hatte unterschiedliche Funktionen, zum Beispiel einmal als sicherer Hafen oder dann auch als Hedge, zum Beispiel gegen Inflation. Also wenn Inflation aufkommt, ja, dann ist mein Gold gut. Ja, das schützt mich vor der Inflation. Oder wenn man sagt, Gold als sicherer Hafen bedeutet dann, wenn all meine anderen Assets in meinem Portfolio abschmieren, ja, dann bleibt Gold konstant. Also diese Korrelationen, die shiften sich dann im Zeitablauf. Das ist halt auch ganz interessant und noch wichtig zu beobachten. Und was dann noch zum Thema Diversifikation vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen ist, dass es eben nicht nur zwischen den einzelnen Anlageklassen diese Unterschiede gibt, sondern auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen. Da hat Christoph ja auch schon und ich auch zu Beginn gesagt, dass es eben diese unternehmensspezifischen Risiken gibt. Ja, also Aktie ist nicht gleich Aktie und da muss man auf jeden Fall auch bewusst auswählen, welche Unternehmen kommen überhaupt in Frage für mich. Macht es Sinn, wenn viel Protektionismus ist, ein Unternehmen hoch in meinem Portfolio zu gewichten, das Rohstoffe und Einzelteile aus der gesamten Welt benötigt? Ja, oder gucke ich mir lieber ein Unternehmen an, was grundsolide auf dem heimischen Markt der unangefochtene König ist, ja, dem die geopolitischen Sachen egal sind. Also das wird auf jeden Fall auch immer wichtiger, eben nicht nur sagen, okay, ich habe 20% Aktien in meinem Portfolio, sondern auch, welche Aktien habe ich in meinem Portfolio. Das ist dann noch ein bisschen wieder wichtiger, diese Frage, als sie vielleicht jetzt noch war, wo man auf den Aktienmärkten schon suchen musste, da wirklich viel Geld zu verlieren in den letzten Jahren. Na gut, das sollte man vielleicht nicht so sagen. Ne?
Das ist ein total wichtiger Punkt. Das spielt ja auch in das ein, was ich in der Einleitung gesagt hatte, in den letzten Jahren. Ist ja per se fast alles im Wert gestiegen, ganz bewusst fast und sehr überspitzt formuliert. Aber es ist im Großen und Ganzen sind die einzelnen Anlageklassen gestiegen. Und jetzt sagst du ja zu Recht, jetzt müssen wir in den Anlageklassen wieder etwas individueller, etwas spezieller werden. Und das ist ja dieses ganze Thema aktives Management betreiben, aktives Management der Anlageklassen, aber auch aktives Management in den Anlageklassen. Das wird auch eine Charakterisierung der nächsten Jahre und wir wissen alle nicht, wie lange die silbernen 20er gehen werden, aber das wird auf jeden Fall über die nächste Zeit einen wesentlichen Punkt einnehmen. Und jetzt haben wir ja aber den Vorteil, wir haben neben dir als Spezialisten ja auch noch einen By Training Portfolio Manager hier mit in dem Podcast. Das heißt, Christoph, ich würde tatsächlich gerne noch mal einmal zu dir rübergehen. Zum Schluss, vielleicht könntest du uns noch mal so ein bisschen beschreiben, wie dann tatsächlich das Portfolio oder ein Portfolio aussehen würde, mit dem du in die silbernen 20er, so dann der Übergang vollzogen ist, starten würdest oder wie du es ausgestalten würdest.
Ja, vielleicht nochmal dazu, nochmal auf das Thema Diversifikation zurückzukommen und aktives Management. Du hattest es zu Anfangs gesagt, in den letzten 10 Jahren war es so ein bisschen der Siegeszug der Indexfonds und der ETFs. Ne? Man hat einen Indexfonds gekauft und man wird auch mit Indexfonds verglichen, wenn man aktiver Anleger ist. Ne? Da heißt immer, ja, ein Index ist ja viel, viel günstiger und der performt ja auch ganz, ganz toll. Auch da muss man sagen, ne? Und es steht ja eigentlich auch immer auf jeder Dokumentation jedes Fonds, den man kauft, ne? Die vergangene Performance ist nicht unbedingt ein guter Indikator für die zukünftige Performance. Also auch da wäre ich vorsichtig. Warum? Ist ganz einfach. Passive Strategien, die sich auf die Indizes abbilden, vor allem die kapitalmarktgewichtete Indizes abbilden, die bilden auch die vergangene Wertentwicklung ab. Also die bilden das ab, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn ich in einen Strukturbruch komme, dann muss ich davon ausgehen, dass die Zukunft ganz anders aussieht. Und dann bin ich vielleicht mit einem Index, der Unternehmen, die in der Vergangenheit gut aufgestellt waren, aber vielleicht für die Zukunft gar nicht mehr so gut aufgestellt sind, vielleicht nicht wahnsinnig gut aufgehoben. Und ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Wir haben uns die Entwicklung der Branchengewichtung bei einem globalen Aktienindex zwischen 1974 und 2024 angesehen. Und da sieht man, naja, im Februar 2007 war die Branche mit dem höchsten Gewicht Finanzwerte. Also hätte ich im Februar 2007 einen Indexfonds darauf gekauft, dann wäre ich in die Finanzkrise mit einer deutlich hohen Gewichtung, damals rund 25% Finanzwerte reingerauscht.
Spannend.
Gehen wir ein Stück zurück und gucken uns das nochmal an. 2000, wie war das denn da? Da war das höchste Gewicht mit Abstand Technologie. Also hätte ich diesen Indexfonds oder diesen Index 2000 gekauft in Form eines Fonds oder eines ETFs, dann wäre ich in die Internetblase oder in das Platzen der Internetblase, um genauer zu sein, mit einer wahnsinnig hohen Technologiegewichtung eingelaufen. Und das ist so ein bisschen das Problem, das ich habe bei diesen Indexfonds. Die sind trendbehaftet. Sie bilden einen Trend ab und der Trend ist die Vergangenheit. In der Vergangenheit war es gut, dass, ne, dass man zum Beispiel relativ Technologie hatte. Ne? So, Technologie in dem Index hier hat ein Gewicht mittlerweile von 23%. Finanzwerte, da ist der Wert runtergegangen von 25,2%, hatte ich gesagt vorhin, 2007 auf mittlerweile nur noch 15,9%. Also gab es eine deutliche Veränderung. Und deswegen sagen wir, Vorsicht, wir haben einen Strukturbruch, wir haben mehrere Strukturbrüche. Und diese Strukturbrüche werden dazu führen, dass es vielleicht wieder Bereiche gibt oder Sektoren oder auch Faktoren innerhalb der Aktien zum Beispiel, die sich in Zukunft besser entwickeln als in der Vergangenheit. Und dass bestimmte Bereiche, die sich in der Vergangenheit besonders gut entwickelt haben, vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr so gut entwickeln. Deswegen sagen wir, aktives Management ist wichtig. Aber um auf deine Frage nochmal genauer zu antworten, du hast gesagt, ja, wie wird denn so ein Portfolio aussehen? Man kann nicht sagen, wie ein Portfolio aussehen würde, weil ein Portfolio muss immer auf den Anleger und auf die Bedürfnisse des Anlegers abgestimmt sein. Deswegen kann man keine pauschale Antwort geben. Das Einzige, was man pauschal sagen kann, ist, wir sind in einer Welt mit sehr viel Unsicherheit und sehr viel Ungewissheit. Und ich mache hier bewusst eine Differenz zwischen Ungewissheit und Risiko, weil Risiko kann ich mit Wahrscheinlichkeiten bewerten, Ungewissheit nicht. Wenn ich eine hohe Ungewissheit habe, das heißt, wenn ich keine Wahrscheinlichkeiten auf die möglichen Ereignisse, die da eintreten könnten, geben kann, dann muss ich mich resilient aufstellen. Resilient heißt ganz einfach, ich muss ein Portfolio bauen, das in verschiedensten Situationen sich relativ stabil verhalten wird. Und das Beste, was ich da aus unserer Sicht machen kann, ist, dass ich ein sehr breit gefächertes Multi-Asset-Portfolio aufstelle. Multi-Asset heißt viele verschiedene Anlageklassen. Das ist eben nicht nur Aktie oder nur Rente, sondern es ist Aktie, das ist Rente. Da gehören aber auch Rohstoffe zum Beispiel dazu. Ne? Da gehören verschiedene Rohstoffe dazu, die sich auch verschieden entwickeln. Industrie, Metalle zum Beispiel, aber eben auch Gold. Das ist das, was wichtig wird in der Zukunft. Auch die Diversifikation innerhalb von oder zwischen Ländern wird wieder zunehmen. Max Ohle hat es gut beschrieben, Schulden sind ein Problem und Schuldenstände sind in verschiedenen Ländern verschieden hoch. Und das wird sich auswirken auf die Währungen dieser Länder und es wird sich auch auswirken auf die Kapitalmärkte dieser Länder. Also auch das kann ich und muss ich, wenn ich mir ein gut diversifiziertes Portfolio zusammenstellen will, in Zukunft wieder stärker letzten Endes berücksichtigen.
Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Christoph, für die Einblicke. Du hast natürlich recht, Portfolien sind so individuell wie die Anleger und Anlegerinnen, aber einen generellen Einblick zu bekommen, so wie du ihn gerade beschrieben hast, auch was das Zusammenspiel, was das aktive Managen und das Diversifizieren in und zwischen den Anlageklassen angeht, ist das extrem wertvoll. Also von daher bedanke ich mich sehr für deinen Beitrag. Max Ohle, auch für deinen Beitrag. Das war insgesamt sehr informativ. Vielen Dank. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben einen guten Einblick in das Anlegen in den silbernen 20ern bekommen. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch beiden einen schönen Tag. Schön, dass ihr da wart. An unsere Hörerinnen und Hörer, kommen Sie gerne auf haspa-kapitalmarkt.de vorbei. Holen Sie sich da die aktuellen Analysen und Informationen rund um unsere Themen. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast mit euch beiden.
Ja, vielen Dank, Herrn. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Herrn. Ja.